Herzlich willkommen beim BeziehungsinvestorInnen-Podcast.
Wir sind Marielle und Mike.
Und wir sprechen hier über Finanzen, Familie und Liebe.
Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast.
Hallo und herzlich willkommen nach unserer spontanen Podcast-Pause letzte Woche. Wir hatten einfach zu viel zu tun und wollten euch keine qualitativ schlechte Folge liefern. Deshalb gibt's diese Woche eine umso spannendere Folge, denn es ist wieder Zeit für unsere News-Folge. Im letzten Monat ist sehr, sehr viel passiert in der Welt da draußen rund um Gleichberechtigung und ja, Partnerschaftlichkeit. Und darüber müssen wir heute sprechen. Ihr könnt euch sicherlich denken, die ein oder anderen Themen, die wir heute ansprechen werden. Aber Mike hat auch ein paar Dinge rausgesucht, von denen ich bis jetzt, kurz vor der Folge, noch nichts gehört hatte. Von daher starten wir direkt mal. Los geht's mit Fußball. Denn im letzten Monat ist ja auch die Bundesliga-Saison zu Ende gegangen, gell?
Ja, wobei das jetzt gar nichts mit der Bundesliga zu tun hat, sondern wir gehen in die Niederlande. Und da genauer gesagt nach Amsterdam, denn die Frauen von Ajax Amsterdam haben die Meisterschaft geholt und wurden von der Bürgermeisterin Amsterdams, Femke Halsema, eingeladen zu einem Empfang, um die Frauen zu ehren und mit ihnen gemeinsam zu feiern. Doch da hatte die Ajax-Direktion eine andere Meinung, denn die Männer haben den Titel deutlich verpasst. Sie sind auf dem 3. Platz gelandet. Und haben dann mitgesagt, dass es nicht zu feiern gäbe, weil es gibt kein Faninteresse, das wäre sowieso gering. Die Frauen hätten den Titel ja schon im Mai gewonnen, das wäre also eigentlich auch schon vorbei. Und es sei im Moment nicht der Augenblick für eine derartige Feier, denn die Männer haben ja nicht gewonnen.
Ich bin gespannt, was bei Amsterdam oder in Amsterdam passiert, wenn die Männer das nächste Mal Meister werden. Dann würde ich sagen, wenn die Frauen nicht gleichzeitig Meister werden, dann sollte es auch auf jeden Fall keine Feier geben, gell? Weil dann ist wirklich keine Feierlaune.
Ja, das sehen die Leute eben anders. Aber das Interessante ist, dass es wohl diesen Lightshine-Plein im Zentrum der Hauptstadt gibt, wo jahrelang eigentlich die Feierlichkeiten der Männer stattgefunden hatten. Aber weil es zu zahlreichen gewalttätigen Zwischenfällen in den letzten Jahren durch randalierende Fans des Männerteams gab, durfte dort nicht mehr gefeiert werden. Und jetzt wurden eben die Frauen genau an diesen Platz eingeladen, weil, Wunder, oh Wunder, keine randalierenden Fans, sondern tatsächlich feiern.
Ja, das ist ja eine perfekte Einleitung eigentlich darauf, worüber wir gleich noch sprechen werden, gell? Auf die Gewalt durch Männer. Ich habe dazu gar nicht mehr viel zu sagen. Ich bin tatsächlich einfach gespannt, wie da beim nächsten Mal verfahren wird, wenn die Männer gewinnen. Weil ich bin mir zu 99% sicher, dass es dann wieder eine Party geben wird. Wahrscheinlich an einem anderen Ort, weil die Stadtverwaltung ja sagt, an dem Ort werdet ihr nicht mehr feiern. Aber ja, ich find's echt traurig. Und es ist absolut nicht wertschätzend. Selbst wenn da weniger Leute gekommen wären, weil geringeres Faninteresse, mag ja sein, aber die Frauen haben trotzdem verdient, da einfach sich in das städtische goldene Buch einzutragen und eine Party zu haben. Und wenn die Party mit weniger Leuten ist, ist doch total egal. Ein paar wären sicherlich gekommen.
Ja, es passt aber so ins Gesamtbild. Das Champions League Finale der Frauen hat ja, also Wolfsburg gegen Barcelona, das war ein phänomenales Spiel und es hat mittags um 16 Uhr stattgefunden. Wir haben von unserem Verein aus Public Viewing angeboten, weil abends hat ja noch die Eintracht gegen Leipzig im DFB-Pokalfinale gestanden. Und wir wollten eigentlich beide Spiele zusammen übertragen, aber 16 Uhr und Sonne, das hat sich mit der Leinwand nicht vertragen. Wir haben eine Audioübertragung gehabt für die HelferInnen beim Aufbau, aber gesehen hat man nichts. Und das ist leider auch ein Problem, dass die Spiele der Frauen zu einer Zeit liegen, wo die Menschen gar keine Zeit haben, gucken zu gehen oder tatsächlich die Wetterverhältnisse oder Lichtverhältnisse so schlecht sind, dass man es öffentlich auch gar nicht übertragen kann. Und als letztes auch noch dazu, jetzt finden ja die Special Olympics statt und da gab es ja ganz viele Partnerstädte für Delegationen, wo dann eben die dort ansässigen Vereine mit der jeweiligen Delegation auch zusammen spielen sollte, also Sportspiele oder Turnspiele oder was auch immer sie sportlich sportlichen Aktivitäten hingeben wollten. Und das war bei unserem Verein eben auch so. Und ein Vorstandskollege und ich sollten eigentlich letzte Woche Mittwoch mit der Delegation zusammen abends essen gehen und da sich einfach ein bisschen in den Austausch begeben. Und das wurde 2 Tage vorher abgesagt, weil die finanziellen Mittel kurzfristig entweder nicht gewährt wurden oder zurückgezogen wurden. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber das ist sehr, sehr schade. Das wurde über ein Jahr lang geplant und wurde dann 2 Tage vorher wegen mangelnder Finanzierung dann doch wieder abgesagt.
Gut, mit diesem sportlichen Einblicken geht's jetzt weiter zur Rente, denn da gibt's auch Neuigkeiten. Und zwar, oh Wunder, wir werden digital. Es soll in Zukunft möglich sein, die Rentenübersicht digital einzusehen, sie dort zu bekommen und eben nicht mehr diesen jährlichen Brief zu kriegen, den man auch nicht immer bekommt. Ich erinnere
Aber
mich an dich.
Aber den gibt's weiter.
An den gibt's weiterhin. Aber man kann quasi zwischendrin auch dann immer noch mal online gucken.
Du hast mehr Sachen zur Verfügung. Also du hast die staatliche Rente drin, du hast aber auch die Betriebsrente drin und die private Altersvorsorge drin. Das hängt aber ein bisschen von den Anbietern ab, dass die auch die Daten melden. Aber wenn die privaten Anbieter das alles melden, dann hast du das zusammengefasst in einem Portal.
Oh, wow. Und ab wann soll das starten?
Das ist schon gestartet, nämlich im Dezember 2022 mit einer Beta-Phase und soll jetzt im Sommer 23 für in Anführungsstrichen allen zur Verfügung stehen. Alle deswegen in Anführungsstriche, weil man die EID braucht, also den elektronischen Personalausweis. Und das gilt pauschal erstmal nur für alle Ausweise, die nach 2017 erstellt wurden.
Und das Ganze freigeschaltet haben, weil ich weiß noch genau, dass ich es nicht freigeschaltet habe, weil das irgendwie damals was zusätzlich gekostet hat und ich mir dachte, naja, ich kann damit ja eh nichts machen. Aber jetzt kann ich damit offensichtlich was tun. Da bin ich ja mal gespannt.
Ja, es gibt ja auch die tolle App, die sich nennt Ausweis-App 2.
Super. Ja, aber weißt du, was wir da auf jeden Fall testen sollten? Ob man die Rentenversicherungszeiten darin dann auch sehen kann? Weil das haben wir ja zum Beispiel neulich erst beantragt, um zu sehen, ob unsere Kindererziehungszeiten drinstehen, beziehungsweise meine. Du hast ja leider keine als Mann. Genau, das würde mich interessieren. Da müssen wir auf jeden Fall mal reingucken, ob da der Rentenversicherungsverlauf auch drin ist und ob ich da dann vielleicht direkt auch online beantragen kann. Hier, bitte nachtragen, wenn was fehlt, weißt du? Das wäre natürlich ideal, weil bei mir steht das tatsächlich im Moment noch aus, das zu beantragen. Und das wäre schon ziemlich gut.
Okay, so Marielle, mit was, also an dieser Stelle waren jetzt die seichten Themen. Ich würde hier eine kurze Triggerwarnung einbauen, denn es wird leider unschön, denn wir reden über Gewalt, wir reden über sexuelle Gewalt und Vergewaltigung und wir reden über Mord und eine Studieneinordnung, aber wir reden auch über Neuschwanstein und wir reden über Rammstein und wer davon schon genug hat, kann ich es verstehen. Dann hören wir uns nächste Woche Montag wieder hier im Beziehungsinvestoren-Podcast und ansonsten werden wir die Sachen jetzt mal aus unserer Sicht noch etwas weiter einordnen.
Ich glaube, das geht alles so ineinander über. Ich würde tatsächlich anfangen mit der Studie, die du da gefunden hast von Plan International, wo es um, ich glaube, Thema war Spannungsfeld Männlichkeit, gell? Und da gab es eine Aussage drin, dass 33% der Männer, die da befragt wurden, sagen, dass es okay ist, wenn ihnen ab und zu mal die Hand ausrutscht im Streit mit ihrer Partnerin oder ja gegenüber Frauen. Und diese 33%, das wurde sehr wild diskutiert im Internet, in verschiedensten Posts ist uns das immer wieder aufgefallen, dass das ganz, ganz viele Leute aufgegriffen haben und gesagt haben, wie schlimm denn diese 33% sind. Und so erstmal vorweg, ja, das ist eine Katastrophe. Also als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, ey, ein Drittel der Männer sagt, dass das okay ist. Das ist unvorstellbar. Und ich meine, da geht es jetzt erstmal nur darum, dass jemandem die Hand ausrutscht. Ja, ich finde, das ist nie okay, jemanden zu schlagen. Aber die Frage ist ja auch, was ist, finden die noch alles okay, diese 33%?
Also wir werden uns die Studie gleich nochmal angucken. Da gibt's nämlich durchaus einige Probleme damit. Aber ich wollte vorher nochmal in die offiziellen Statistiken vom BKA reingehen. Die hatten wir auch schon mal letztes Jahr geteilt. Und da sieht man dann zum Beispiel, dass Frauen sehr viel häufiger Opfer werden, gerade wenn es irgendwie zu Hause tätig ist. Also das heißt, wenn wir jetzt uns zum Beispiel Mord und Totschlag angucken, dann ist es so, dass insgesamt Männer häufiger Opfer werden, also doppelt so häufig wie Frauen. Aber schauen wir uns das in der Beziehung an, dann sind Frauen 3,5-mal so oft Opfer wie Männer. Das zieht sich eigentlich durch. Also
und du meinst, daraus kann man dann auf die Täter schließen, dass also dass grundsätzlich, wenn Männer eben stark betroffen sind von Mord und Totschlag, dass die dann aber auch von Männern totgeschlagen werden, vermutlich, in der Partnerschaft, weil da ja meistens es doch eine Mann-Frau-Beziehung ist und da mehr die Frauen betroffen sind, dass das eben auch die Männer sind. Verstehe ich die Interpretation richtig?
Nein, also erstmal, Opfer insgesamt bedeutet ja, dass da alle möglichen Sachen drin sind. Also da ist das Drogenmilieu drin, da sind kriminelle Machenschaften drin, da sind Gangfights drin und so weiter und so fort. Also da ist quasi alles drin. Und dann hat man aber nochmal die Differenzierung, wie sieht es denn konkret in den Beziehungen aus? Das heißt, insgesamt, wenn man sich alle kriminellen Tätigkeiten oder Felder anguckt, dann werden Männer deutlich häufiger Opfer von Gewaltverbrechen als Frauen. Aber wenn man jetzt eben nur in die Beziehungen reinguckt, dann ist es so, dass der Faktor zwischen 2 und 3,5, 4 mal höher für Frauen ist, dort Opfer eines Gewaltverbrechens zu werden. Und am höchsten ist jetzt zum Beispiel auch der Unterschied bei Bedrohung, Stalking und Nötigung. Das hat Männer 3.700 betroffen, aber 29.000 Frauen. Also wir reden hier von einem Faktor 7. Und bei Vergewaltigung, Sexnötigung und sexuellen Übergriffen, das hat 68 Männer in einer Beziehung betroffen, aber 3.300 weiblich. Also wir reden hier von einem Faktor von 500 mal höher, dass Frauen in Beziehungen davon betroffen sind. Und das ist tatsächlich dann noch das Einzige, wo es nicht so ist, dass die Männer stärker betroffen sind im Allgemeinen. Also wenn wir uns die Vergewaltigung und so weiter angucken, dann sind das 1.100 Männer, die davon betroffen sind, aber 15.000 Frauen auf einen Zeitraum von einem Jahr. Und das sind natürlich schon sehr deutliche Zahlen.
Das heißt, 15.000 Frauen sind betroffen und davon sind 3.300 in einer Beziehung gewesen. Und die anderen quasi von irgendwelchen anderen Leuten.
Genau, random sozusagen. Mein Gott.
Das ist richtig frustrierend, gell? Weil da kann man noch nicht mal sagen, ja, rechtzeitig erkennen und gehen, sozusagen. Sondern es ist tatsächlich dann irgendwie so, dass man sagen muss, da kommt irgendein Vollidiot daher. Du lernst jemanden aus Versehen kennen oder noch nicht mal kennen. Und dann passiert dir sowas.
Ja, also auch wenn wir jetzt gerade noch bei dieser, eigentlich bei der Studie sind, aber es passt gerade so sehr. Es war ja jetzt das Schloss Neuschwanstein, wurde ja Ort eines Femizids. Und da ist quasi genau das passiert. Also das heißt, ein Mann hat zwei Frauen angesprochen und dann auf einen abgelegeneren Weg gelockt und zu einer Aussichtsplattform geführt und dort dann eben einen Angriff gestartet, die eine Frau runtergeworfen und also so einen Abhang runtergeworfen und dann versucht, die zweite Frau zu vergewaltigen und später hinterherzuwerfen. Ne, das ist quasi genau das, was jetzt in der Statistik abgebildet wird. Und dass das umgekehrt passiert, das ist einfach unfassbar unwahrscheinlich. Also der gesamte Spektrum von sexueller Übergriffe, Übernötigung bis Vergewaltigung sind für Männer insgesamt 1.100, also das heißt Faktor 15 weniger als für Frauen. Ja, und dann gab es eine Nachricht von der Tagesschau, die da hieß, Täter stößt Touristin in Schlucht. Das war die Unterüberschrift und die Hauptüberschrift war tödlicher Angriff nahe Schloss Neuschwanstein. Und Tara von dem Account, was Tara sagt, hat das Ganze in den Kontext gesetzt. Sie hat unten drunter geschrieben, Femizid, ein Mann hat eine Frau umgebracht, Infos zu dem Schloss nicht so wichtig wie Daten und Fakten zu Femizid weltweit, nicht das Schloss steht im Mittelpunkt, sondern die Morde an Frauen. Und darauf gab es jetzt eben diverse Reaktionen von Männern, auf die wir jetzt doch nochmal eingehen, bevor wir zu der Studie zurückkehren.
Ja, also sie hat ja kritisiert, dass eben auf diesem Bild das Schloss drauf ist und darüber was erzählt wird und nicht so sehr darüber, was eigentlich passiert ist. Und dann schreiben Leute darunter Dinge wie, immer muss man was zu meckern haben oder Du musst nicht immer denken, dass was passiert ist, da du eine Frau bist. Nicht immer versuchen, im Rampenlicht zu stehen. Und dann noch ein ätzender Kuss-Smiley hinten dran. So wie ich die Bilder hier deute, beides Männer, die das schreiben. Da muss ich ihr vollkommen recht geben, wenn sie darunter schreibt, dass sie sagt, dass das natürlich null damit zu tun hat, dass sie irgendeinen Fame haben will, sondern dass es einfach ein Fakt ist, den sie da hinschreibt, dass man das ansprechen können, dürfen, wie auch immer muss. Und
also ich finde ihren Satz, es also echt total nervig, dass Frauen es kacke finden, ermordet zu werden. Anders kann man es schon gar nicht ausdrücken. Wir haben es gerade in der Statistik gehört, wie ungleich das verteilt ist. Und das ist ein typischer Fall, der dann so in dieser Statistik auftaucht. So, und sie wird dann in ihrem Beitrag einfach auch weiter beschimpft. Sie wird dann zum Beispiel als Feminazi beschimpft. Das heißt, sie nutzt jetzt diesen Vorfall für ihre Propagandazwecke. Damit wird sie beschuldigt. Dann kommt natürlich der große Whataboutism. Also, was ist denn mit Männern? Was ist mit Gewalt gegen Männern? Da haben wir gerade schon gehört. In diesem Fall ist der Faktor um das 15-fache niedriger. Aber es ist klar, dass das natürlich hier auch wieder nach vorne gestochen werden muss. Dann, dass sie den Post verwendet, um mehr Reichweite zu bekommen, ihre Politik durchzudrücken und dadurch natürlich den Feminismus nach vorne zu stellen. Eigentlich sollte man es doch lassen, das wird ja auch vorgeworfen, sich überhaupt über Geschlechter zu diskutieren. Man sollte einfach keine Menschen ermorden. Das erinnert mich so ein bisschen an die Sache, als es in den USA die riesigen Proteste zur Black Lives Matter Bewegung gab und gibt, dass daraus dann geworden ist, All Lives Matter. Darum geht das nicht, sondern hier geht es explizit darum, dass Frauen um den Faktor 15 mehr Opfer solcher Verbrechen werden und dass darauf hingewiesen werden muss.
Ja, also ich meine, es stimmt ja, gell? Natürlich sollen weder Männer noch Frauen ermordet werden, aber es ist einfach wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass Frauen so viel öfter ermordet werden oder Opfer von Gewalttaten werden. Und ja, da tut es mir auch leid an alle Männer, die natürlich auch betroffen sein können von solchen Dingen, ja. Aber es tut mir leid, das muss man nicht so in den Vordergrund stellen, darüber muss man tatsächlich nicht so diskutieren, weil erstmal müssen wir in unserer Gesellschaft anfangen, Aufmerksamkeit darauf zu kriegen, wie viel gefährlicher das Leben tatsächlich für Frauen ist. Und da werden wir auch wieder zurück bei der Umfrage von vorhin, gell? Mit den 33% der Männern, die das okay finden, wenn sie Frauen mal eben schlagen. Solche Zahlen entstehen eben genau daraus, weil es nicht thematisiert wird. Und jetzt willst du noch was zu dieser Studie sagen, dachte ich, oder?
Genau, ich würde auch das Ganze gerne mal einordnen. Es ist keine Studie, sondern es ist eine Meinungsumfrage. Das heißt, das Ganze entsteht nicht von einer Universität, sondern Plan International hat ja ein Umfrage-Meinungsforschungsinstitut beauftragt, das Ganze zu machen. Merkt man auch schon darin, dass in der Einordnung am Anfang 3-4 Sachen erwähnt werden, weswegen Männlichkeit irgendwie thematisiert werden sollte, aber es findet kein Diskurs statt mit der wirklichen Thematik. Das sieht man dann auch in der Methode. Also das heißt, da wird einfach hergegangen, es werden drei Altersgruppen klassifiziert. Es wird gesagt, wir gucken uns niedrigen Abschluss und hohen Abschluss an und wir gucken uns Nord-, Süd-, Ost- und Westdeutschland an und hoffen dann, dass da drin irgendwie eine Normalverteilung vorhanden ist und das Ganze repräsentativ wird. Ist natürlich aus wissenschaftlicher Sicht schwierig und senkt auch die Aussagekraft der Studie, weil wir jetzt hier zum Beispiel nichts darüber wissen, was ansonsten noch für demografische Daten hier mit reinspielen, wie die Leute konkret akquiriert wurden. Und also wir wissen zu wenig über die Demografie, um das sagen zu können. Und wir wissen auch nicht, inwiefern diese demografischen Daten dann tatsächlich bei der Auswertung berücksichtigt wurden. Also ob da zum Beispiel geguckt wurde, ob der Bildungsstand jetzt einen signifikanten Einfluss hatte auf die Antworten, die gegeben wurden, ob die Region oder das Alter einen signifikanten Einfluss hatte. Das wurde hier alles nicht reportet. Falls es dann doch gemacht wurde, wurde es nicht erwähnt. Es ist aber mit den Aussagen davon auszugehen, dass sie es nicht kontrolliert haben. Damit hätte man sich das in Anführungsstrichen auch sparen können, quasi diese Unterscheidung zu machen, weil diese Überprüfung an der Stelle einfach schon fehlt.
Ja, und es steht hier, dass insgesamt 1000 Männer und 1000 Frauen befragt wurden. Aber steht auch schon in der Fußnote, dass am Ende irgendwie nur 949 Frauen und 947 Männer ausgewertet wurden, weil der Rest den Fragebogen falsch ausgefüllt hat.
Genau, und da ist dann auch schon direkt die Frage, wieso wurde der falsch ausgefüllt? Also ich meine, 104 Personen, das sind 5% der gesamten Stichprobe, haben diesen Fragebogen falsch verstanden. Bei einem Online-Bogen, der größtenteils aus einer 4-Punkte-Likert-Skala bestanden hat. Und das ist natürlich schon eine relativ hohe Quote. Da muss man dann die Frage stellen, sind die Fragen ordentlich formuliert gewesen? Wurde der Fragebogen vorher einmal getestet? Also ist der reliabel? Reliabel bedeutet, stellt man den gleichen Fragebogen denselben Leuten nach 3 Monaten wieder, kommen da ähnliche Ergebnisse bei raus oder schwankt das ohne Ende? Und ist er valide? Also misst er denn überhaupt das, was er messen soll? Und gerade bei dem Valide kommen wir dann nochmal zu dem Titel zurück. Sie schreiben Spannungsfeld Männlichkeit, so ticken junge Männer von 18 bis 35 Jahren in Deutschland. Und Marielle, ohne jetzt quasi Näheres zu der Studie zu wissen, was würdest du dir da erwarten, wenn es darum geht, so ticken Männer zwischen 18 und 35 Jahren? Was wäre da deine Erwartungshaltung? Was würdest du gerne wissen?
Naja, ich frage mich zuallererst mal, warum sie eigentlich auch Frauen befragt haben.
Sie haben Frauen befragt, um quasi zu checken, ob Frauen ein ähnliches Männlichkeitsbild fordern oder ob sie ein anderes Männlichkeitsbild bevorzugen.
Okay, und was war jetzt deine Frage, was ich erwarten würde, was sie die Leute fragen?
Na, wie umfassend hättest du denn, oder was würdest du denn erwarten, wenn du hier liest, so ticken junge Männer von 18 bis 35 Jahren in Deutschland?
Ja, da würde ich ganz schön viel wissen wollen. Also da würde ich wissen wollen, was wollen die so von ihrem Leben, was erwarten die so, was haben sie bisher erfahren, warum denken sie so, wie sie denken, also worauf willst du hinaus?
Also für mich, als ich das gelesen habe, hätte ich jetzt erwartet, dass verschiedene Männlichkeitsbilder oder Persönlichkeitstypen tatsächlich abgefragt und untersucht werden. Aber was hier gemacht wurde, ist ein sehr negatives oder ein sehr traditionelles Rollenverständnis zu nehmen. Also das heißt, die Bandbreite, die eigentlich mittlerweile in unserer Gesellschaft vorhanden ist, die wurde hier nicht abgebildet, sondern es wurde sich sehr darauf konzentriert, toxische Männlichkeit hervorzuheben und dann auch entsprechend in die Fragen reinzugehen. Also wenn wir jetzt hier uns zum Beispiel mal gezeigte Verhaltensweisen traditioneller Männlichkeit angucken und uns da die Zustimmungssachen angucken, gesundheitliche Probleme beachte ich nicht, meist gehen sie von selbst weg. Na, das ist schon eine Sache, dem würde ich auch zustimmen. Also nicht voll zustimmen, aber ich würde quasi zustimmen, weil das meiste, was ich jetzt in meinem Alter, und wir reden von 18 bis 35-Jährigen, an gesundheitlichen Problemen habe, ist ein Schnupfen, vielleicht mal eine Grippe, aber ansonsten, na, du kannst das ja selbst bei mir jetzt beurteilen, ist nicht viel. Das heißt, ich würde dieser Frage zumindest zustimmen, wenn ich sogar voll zustimmen. Oder wie würdest du das sehen?
Also ich würde das für dich anders beantworten. Ich finde, du beachtest gesundheitliche Probleme schon sehr. Du übergehst die nicht oder so. Aber ich finde es eher schwierig, die Frage irgendwie so absolut zu stellen. Also ich hätte eher erwartet, dass du gesagt hättest, wie geht man mit gesundheitlichen Problemen um? Ich meine, dann kannst du nicht eine Likert-Skala wahrscheinlich dahinter machen. Aber also mich würde tatsächlich mehr interessieren, was die Leute von sich aus dann sagen. Weißt du, ob die dann von sich aus sagen, meistens gehen sie von selbst weg? Oder ob sie dann sagen, ich kümmere mich um meine Gesundheit oder ich habe keine gesundheitlichen Probleme oder, weißt du?
Sie ist einfach, also ich meine, hier wird mit einem Item die gesamte Gesundheit abgedeckt. Genau. Ne? So, das heißt, sportliche Merkmale fallen nicht drin. Zum Beispiel regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen sind hier nicht drin, sondern hier geht es einfach nur darum, meistens gehen sie von selbst weg. Und also meine Interpretation ist hier tatsächlich, okay, wenn ich krank bin, gehe ich dann zum Arzt, zur Ärztin oder gehe ich da nicht hin? Ich gehe meistens nicht hin, weil es einfach nur ein Schnupfen ist.
Genau, aber das ist ja nicht so, dass du es nicht beachtest, sondern du legst dich dann ins Bett, du schläfst dann, du trinkst dann Tee. Also du sorgst ja dann schon für dich.
Ja, okay. Aber also ich kann schon verstehen, dass man hier auf Zustimmen klickt. Und vor allen Dingen ist es so, dass in dieser ganzen Umfrage, also man hat diese 4 Punkte, 2-mal ablehnen und 2-mal zustimmen. Und in dem Moment, wo man zustimmen ist, egal ob jetzt voll oder einfach nur so, dann zählt man hier zu diesen 50% dazu. Und an anderer Stelle erfahren wir eben, dass die 4-stufige Skala so aufgebaut ist von Stimme gar nicht zu, Stimme eher nicht zu, Stimme eher zu, Stimme voll und ganz zu. Und hier hätte man ja zum Beispiel bei der Darstellung der Ergebnisse hergehen können und hätte genau diese vier Punkte aufgreifen können. Also das heißt, anstatt hier einfach draus zu machen, 50% stimmen dieser Aussage zu, weil stimme dem eher zu und stimme dem voll und ganz zu, wurde einfach zusammengeschoben. Hätte man sagen können, okay, so und so viel Prozent stimmen gar nicht zu, so und so viel stimmen eher nicht zu, so und so viel Prozent stimmen eher zu und so viel stimmen voll und ganz zu. Selbst diese Aufteilung hätte ein besseres Bild gegeben von den Menschen, die da teilgenommen hätten und hätten die Aussagen etwas differenzierter gestellt. So muss ich tatsächlich sagen, es ist sehr plakativ aufbereitet, die Ergebnisse sind sehr plakativ aufbereitet und es hat etwas den Anschein, als wäre der Fokus im Vordergrund möglichst aufregende Aussagen tätigen zu können, die sich dann auch gut verteilen. Das finde ich bei solchen Thematiken, ich finde das echt, echt schade. Gerade wenn es so viel geteilt wird, das sollte besser dargestellt werden und das sollte valider sein, um dann tatsächlich auch mit diesen Aussagen was anfangen zu können. So, und jetzt wird aus diesem Item wird dann quasi gemacht, 50% kümmern sich halt nicht um ihre Gesundheit. So. Wenn ich nervös, besorgt oder ängstlich bin, darf mir das niemand anmerken. Über meine Gefühle will ich nicht reden, dafür zu sprechen ist mir sehr unangenehm. Wenn ich anderen meine Gefühle zeige, mache ich mich schwach und angreifbar. Ich versuche, meine persönlichen Probleme selbst zu lösen, ohne andere um Hilfe zu bitten. Ich fühle mich wie ein Versager, wenn ich etwas nicht allein schaffe. Also es geht alles schon sehr stark in eine Richtung. Gefühle sind jetzt hier mal mit drei Items abgedeckt. Also das heißt, wir haben auch für die verschiedenen Bereiche unterschiedliche Anzahlen an Items, die hier drin sind. Das gefällt mir tatsächlich nicht, weil es einmal suggestiv ist und auf der anderen Seite wir auch hier gar nicht wissen, okay, wie sieht denn der Gegenentwurf dazu aus? Also natürlich, wir haben jetzt hier zwischen 47% und 71%, der diesen Sachen zustimmt. Aber wie wäre denn die Zustimmung tatsächlich, wenn ich jetzt hier auch Items hätte, die mal das Gegenteil sagen würden? Also zum Beispiel, mit meiner Partnerin rede ich offen über Gefühle. So, ne? Also wie würde das Ganze dann aussehen? Und wie hätte das andere vielleicht auch in Relation gesetzt? Aber so ist es alles nur in eine Richtung. Und dann kommt natürlich die Zustimmung zusammen, wenn ich zwei Auswahlmöglichkeiten auf der Likert-Skala auch noch zusammenfasse.
Also würdest du sagen, die ganze Aufregung rund um diese Umfrage, nicht Studie, ist eigentlich vollkommen übertrieben, weil die Aussagen gar nicht klar sind, die in dieser Umfrage rauskommen und man eigentlich sagen muss, okay, man muss nochmal eine richtige Studie machen, um dann diese 33% zum Beispiel einfach bewerten zu können, dass ich jetzt gar nicht so erschrocken sein muss eigentlich über die 33%.
Also ich glaube, einzelne Sachen sind ja in anderen tatsächlichen Studien dann auch schon dargelegt und gerade das mit der Gewaltbereitschaft, ich meine, was wir uns da eben angeschaut haben, die Statistiken des BKA, das muss ja nicht eine Studie sein, sondern das sind ja die tatsächlich realisierten Fälle. Also wir sehen ja da die Gewaltbereitschaft. Kommen wir doch mal zu diesen 33%, ich suche sie gerade einmal raus. Genau, also hier wird auch zum Beispiel gefragt, ich messe mich oft mit anderen und strenge mich sehr an, um unter den Besten zu sein. Ich mache immer wieder verrückte Dinge, bei denen mir etwas zustoßen könnte. Auto fahre ich gerne draufgängerisch und schnell, es kann auch mal gefährlich werden. Manchmal trinke ich so viel Alkohol, dass ich nicht mehr weiß, was ich alles angestellt habe. Also manchmal ist schon wieder die Frage, ist das, ne, das ist quasi für jeden unterschiedlich, ist das jetzt einmal die Woche, einmal im Monat, einmal im Jahr, einmal alle 5 Jahre. Das hat eine sehr hohe Spanne, auch was draufgängerisch und schnell bedeutet. Manchmal kann es gefährlich werden, okay, der Zusatz schränkt das ein bisschen ein. Aber es ist schon insgesamt, es ist sehr, sehr schwammig formuliert alles. Genau, dann haben wir quasi diese Beziehungssachen. Ich muss im Job genügend Geld verdienen, meine Partnerin ist vor allem für die Hausarbeit zuständig. Das ist zum Beispiel etwas, das kann ich total nachvollziehen, dass da ganz viele Leute zugestimmt haben, weil ich glaube, dass dieser Druck von außen, das Geld verdienen zu müssen, weil man in diese Rolle reingedrängt wurde, durchaus vorhanden ist. Das heißt nicht, dass sie gerne so leben wollen, aber vielleicht, dass sie gerade so leben müssen. Also das sehen wir ja zum Beispiel in anderen Studien, dass 82% der werdenden Eltern gerne ein gleichberechtigtes Modell hätten und nur 18% in diese direkte Aufteilung gehen würden. Aber ich suche eigentlich noch diese 33%. Genau. Ich finde es okay, wenn mir bei einem Streit mit meiner Partnerin gelegentlich die Hand ausrutscht. Und da oben drüber ist noch die Sache gegenüber Frauen, werde ich schon mal handgreiflich, um ihnen Respekt einzuflößen. Bei den Items ist es tatsächlich recht spezifisch. Gelegentlich ist jetzt auch nicht so umfassend, ne? Also es geht schon um Streits und dann gelegentlich der Streit, könnte man jetzt sagen, so aller vierte bis fünfte Streit. Man hätte es hier noch etwas enger fassen können. Also hier hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, ich finde es okay, also oder mir rutscht bei jedem Streit die Hand aus.
Ja, oder mir ist das schon mal passiert.
Genau, mir ist das schon mal passiert. Ich habe das schon gemacht. Ich habe schon drüber nachgedacht, aber es noch nicht ausgeführt. Also das heißt, da fehlen mir schon noch sehr, sehr, sehr viele Abstufungen. Also das heißt, bisher ist quasi nur der Informationsgehalt, den wir haben, der ist relativ gering. Was auch daher kommt, wir jetzt irgendwie 950 ungefähr Leute haben, die dazu eine Aussage gemacht haben. Also das heißt, ungefähr 300 haben diesem Ganzen hier zugestimmt. Das ist eine zu hohe Zahl. Man kann davon ausgehen, dass es eine Mindestzahl ist, weil auch in so anonymisierten Online-Fragebögen ist es durchaus so, dass eine soziale Erwartung vorhanden ist. Und die Partnerin zu schlagen entspricht jetzt nicht einer sozialen Erwartung. Das heißt, die eigentliche Bereitschaft könnte noch höher liegen. Dass sie vorhanden ist, sehen wir in den Statistiken der BKA. Aber ich hätte mir hier tatsächlich etwas mehr Aufgliederung und Informationsgehalt gewünscht. Hinzu kommt auch noch, dass die Fragen offensichtlich relativ weit hinten im Fragebogen stattgefunden haben, zumindest wenn sie in der gleichen Reihenfolge präsentiert wurden wie jetzt in den Ergebnissen. Das bedeutet, wenn man sich alle anderen Fragen vorher durchgelesen hat, ist man auch schon geprimed. Das heißt, dadurch, dass die Fragen alle darauf hinlaufen, dass ich entweder übermäßig erfolgreich sein will, schlecht mit Frauen umgehe, schlecht in der Beziehung umgehe, schlecht mit mir selbst umgehe, wenige Gefühle zu lassen und das alles in dieselbe Richtung reingeht, wird natürlich auch die Tendenz erhöht, bei dieser Antwort dann auch zuzustimmen. Also das heißt, entgegen der sozialen Erwartung wird hier eigentlich eher gefördert, auch bei diesen beiden Fragen auf Zustimmung oder voll und ganzer Zustimmung zu drücken, weil das Thema, weil die Stimmung insgesamt in dem Fragebogen einfach schon darauf hinaus arbeitet. Auch das finde ich etwas unglücklich. Wie gesagt, ich hätte mir mehr Differenzierung in der gesamten Umfrage erwünscht und auch andere Männlichkeitsbilder zuzulassen. Es wird ja, ich hoffe, es kommt raus, es wird nur dieses eine Männlichkeitsbild abgefragt und das lässt doch schon eine recht starke Verzerrung vermuten an dieser Stelle. So muss ich sagen, ja, schockierende Zahl, ja, groß, ja, muss sich verändern, ja, muss viel Aufklärung stattfinden. Aber ich hätte hier gerne etwas mehr Informationsgehalt gehabt.
Kann ich dir nur zustimmen. Also, ich bin tatsächlich froh, dass wir da jetzt mal reingeguckt haben, weil ich habe wirklich in den letzten Wochen immer wieder diese Zahl gesehen und habe mir nur gedacht, oh mein Gott. Also, ich bin froh, dass wir uns das angeschaut haben und stimme dir aber vollkommen zu. Die Zahl darf da so nicht stehen bleiben. Das muss sich einfach verändern. Ein Drittel, ja, ein Drittel, das heißt, wir alle kennen Männer, die das tun oder so denken und das darf einfach nicht sein.
Ja, also da braucht es tatsächlich mehr Verantwortung von den Männern, es braucht mehr Emotionskontrolle, es braucht mehr Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen, das hängt ja dann schon damit zusammen, ne? Wenn ich meine eigenen Gefühle immer wieder unterdrücke, das staut sich auf, dann kommt das zum Vorschein, also da braucht es einfach viel mehr Verantwortung der Männer. Braucht aber auch die Verantwortung unseres Bildungssystems unter anderem. Also das heißt, es muss aufgeklärt werden, es muss in der Schule über Gefühle gesprochen werden, das muss vorangebracht werden, weil leider ist auch unser Bildungssystem ein Katalysator für ein solches Verhalten, das treibt das voran. Es findet nicht die nötige Aufklärung statt, die da stattfinden müsste. Jetzt haben wir hier noch etwa die Hälfte der Männer strebt Beziehungen in Form eines ernährer Hausfrau-Modells an, bei dem der Mann der Hauptverdiener ist und in der Beziehung das letzte Wort hat. Das ist zum Beispiel etwas, was ich aus diesen Ergebnissen hier nicht rauslesen kann. Sondern ich lese hier den Zwang raus, das so machen zu müssen, aber nicht, dass ich das gerne so hätte. Und zum Ende ist es dann auch noch so, dass es immer wieder Fehler sind in der Studie. Also es sind an 1, 2, 3 Stellen Dinge falsch zusammengerechnet, was mir dann auch noch die Frage stellt, inwiefern ist das korrekt übertragen. Also zum Beispiel wird hier geschrieben, dass 95% den Veränderungsdruck spüren. Aber wenn ich dann die Zahlen zusammen addiere, ne, also vieles ändern sind 24% und einiges ändern sind 61%. Das sind für mich zusammen 85% der Sachen. Und selbst wenn ich mir die Erwartungen angucke, dann haben wir da 33% und 53%, die Erwartungen spüren. Das sind dann 86%. Also ich komme nicht auf diese 95% und so gibt es ein, zwei weitere Stellen. Ja, da hätte ich mir insgesamt eine bessere Aufarbeitung gewünscht und vor allem der Appell geht mal wieder an die Presse raus. Hier ist die Studie jetzt tatsächlich vorhanden. Also das heißt, wir können uns angucken. Es ist tatsächlich so, dass das Gefühl von der ganzen Verbreitung dieser Message, das nicht in den Kontext gesetzt wurde. Und dass hier tatsächlich nicht geguckt wurde, okay, wurde denn das erhoben, was ich denn erhoben will? Habe ich mit Suggestivfragen gearbeitet? In welchem Spektrum habe ich das denn abgebildet? Ist das valide? Ist das reliabel? Und das einfach mal anordnen. Anstattdessen werden diese 33% genommen. Sie werden dafür verwendet, um Klicks zu generieren oder Leserinnenschaft zu generieren. Und ich meine, es hat von Plan International, das hat funktioniert. Es ist jetzt hier in unserem Podcast, es war auf allen großen Social Media Accounts drauf. Es wurde unfassbar häufig geteilt, dieses Ergebnis. Also das hat definitiv Aufmerksamkeit bekommen. Und man sieht dann viel Aufmerksamkeit für Plan International. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass wir hier gerade auf dem Weg zur Gleichberechtigung im Feminismus, auf dem Weg vom Wandel des Männlichkeitsbildes, dann tatsächlich auch so arbeiten, dass das irgendwie valide Informationen sind, auf die man sich auch stützen kann und nicht sehr viel Spekulationsspielraum zu Ende bleibt.
Spekulationsspielraum ist das Stichwort für unser letztes Thema. Natürlich müssen wir es aufbringen, die ganzen Diskussionen rund um den Rammstein-Frontmann Till Lindemann, heißt er so?
Ja.
Ich habe mit Rammstein ehrlich gesagt nie irgendwas zu tun gehabt. Ich fand den ihre Musik schon immer schrecklich. Aber das, was ich jetzt in den letzten Wochen mitgekriegt habe, ist noch viel schrecklicher und bestätigt mich darin, dass ich diese Band nicht unterstützen möchte. Mir fehlen tatsächlich die Worte, wenn ich daran denke, was da in den letzten Wochen in den Medien war. Und ja, erstmal muss man eine Unschuldsvermutung gelten lassen. Ja, es ist kein abgeschlossenes Verfahren oder irgendwas. Es geht gerade erst los, dass hier überhaupt weiter recherchiert wird. Aber ich finde es sehr, sehr erschreckend, dass diese Anschuldigungen so im Raum stehen. Und ich finde vor allem auch erschreckend, wie mit den Anschuldigungen und den vermeintlichen Opfern umgegangen wird. Dass ihnen das Recht teilweise abgesprochen wird, darüber zu sprechen oder ihnen gesagt wird, sie sollen, sie würden das erfinden und so weiter. Wo ich mir einfach denke, selbst wenn es so ist, ganz ehrlich, es ist so viel, was höchstwahrscheinlich anderen auch schon passiert ist und so weiter. Es muss darüber gesprochen werden, wie wir ganz am Anfang gesagt haben, gell? Es muss darüber gesprochen werden, dass solche Dinge passieren. Und ja, man muss jetzt ihm ein faires Verfahren auch zugestehen. Aber ja, ich finde es absolut nicht okay, Leuten, die sich als Opfer fühlen, die Opfer irgendeiner Art und Weise geworden sind, ihnen das abzusprechen, dass sie sich so fühlen. Weil, ja, irgendwas wird passiert sein, warum sie das sagen.
Genau, also die Ermittlungen laufen gegen ihn und gegen Alena Makeva, in Anführungsstrichen Casting-Direktorin, die anscheinend die Frauen in den Backstage-Bereich dann geführt hat, beziehungsweise die Tropfen verabreicht haben soll, wenn man das aus der Presse liest. Und genau, also ja, man hat die Unschuldsvermutung, was ich jetzt gerade erst gelernt habe, die ist in Deutschland nur indirekt gegeben, die ist gar nicht explizit im Grundgesetz oder so verankert, wenn ich das jetzt hier richtig verstanden habe. Wusste ich so auch nicht. Sie existiert schon, aber nur indirekt. Also in den USA steht sie wohl ganz direkt im Gesetz drin, dass niemand als schuldig gehandhabt werden darf, solange er das nicht bewiesen ist. Aber in Deutschland steht das nicht so explizit drin, sondern nur über 2-3 Umwege drin. Nichtsdestotrotz, also wir haben natürlich jetzt hier das Problem, dass eine prominente Persönlichkeit beschuldigt wurde, angenommen, es wäre überhaupt nichts daran richtig und es wäre alles erfunden, dann ist natürlich schon der Ruf in Mitleidenschaft gezogen und es hat natürlich Konsequenzen. Aber da muss man einmal angucken, wie hoch denn die Wahrscheinlichkeiten sind, dass das tatsächlich so ist. Ich habe leider keine neueren Statistik gefunden, sondern die, die ich hier habe, die ist 10 Jahre alt, kommt aber von dem Berufsverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe, BFF. Und da sieht man, dass wenn man jetzt 1000 Vergewaltigungen hat, dass von denen ungefähr 100 angezeigt werden, also nur 10%. Und ich meine, das ist ja auch das, was jetzt in den Medien war wieder hoch ist, warum meldet sie sich erst ein Jahr später, warum kann sie das nicht direkt machen und so weiter und so fort. Naja, also 990 werden sich nicht gemeldet haben, werden dann nichts angezeigt haben, weil der Druck einfach so groß ist. Und da eine Empfehlung bei mir ja, Seitenpunkt verkehrt auf Instagram mal vorbeizugehen. Sie hatte da letztes Jahr schon mal sehr viel zu dem Thema gemacht, das ist bestimmt in einer ihrer Highlights abgespeichert, dass Mädchen, junge Frauen auch einfach innerhalb der Familie von ihren Müttern gesagt bekommen, ja, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Also wenn sie quasi schon ansatzweise vergewaltigt wurden oder sexuelle Gewalt erfahren haben, das sei nicht so schlimm, das muss man halt durch, das gehört zum Frausein dazu. Also das heißt, man bekommt das als Frau, als Mädchen schon sehr früh beigebracht, dass das alles in Ordnung sei und dass Männer das schon so dürften und man sich da nicht gegen wehren sollte. Deswegen umso beachtlicher der Schritt, auch ein Jahr später damit an die Öffentlichkeit zu gehen und das Ganze zu erzählen.
Ja, und dann sind ja einige weitere gefolgt, die dann gesagt haben, ja, bei mir auch, ja. Und da wurde dann auch gesagt, aber warum haben sie es denn nicht gleich gesagt? Aber ja, die haben vielleicht genau diesen Anstoß gebraucht, dass eine andere Frau mutig war und es sagen konnte und sie dann selbst dadurch den Mut gefasst haben zu sagen, okay, ja, das war echt nicht richtig damals und jetzt traue ich mich es zu sagen, weil ich nicht mehr alleine bin. Also ja, von daher dieses Sagen, ja, hättest ja mal was sagen können, das ist gar nicht so einfach. Und auch dieses, dass viele sagen, ja, du hättest ja in der Situation auch Nein sagen können. Das ist, gerade wenn es eine sehr berühmte Person ist, jemand mit großer Autorität, glaube ich, noch viel schwieriger zu sagen, nein, ich will das gerade nicht, weil man wahrscheinlich in der Situation gar nicht weiß, wie einem geschieht, ja, was da überhaupt passiert. Und dann dauert es einfach auch Zeit, bis man das verarbeitet und sich dann einem selbst klar wird, das war nicht okay, ich wollte das so nicht.
Ja. Und wenn man dann eben nochmal ein bisschen weitergeht, ist es eben so, dass von denen, die Anzeige erstattet haben, nur 8,4% dann auch tatsächlich verurteilt werden. Und das liegt eben daran, also diese Zahl schwankt und das wird heute vielleicht etwas anders sein als vor 10 Jahren. Aber das liegt unter anderem daran, dass das oft 1-zu-1-Situationen sind. Das heißt, das steht dann Aussage gegen Aussage gegenüber. Und dann gibt es nicht genügend Beweismittel, weil das Ganze jetzt zum Beispiel schon wieder ein Jahr her ist. Und damit kommt es dann gar nicht zu einer Verurteilung, auch wenn es tatsächlich stattgefunden hat. Deswegen kann ich das, also deswegen unterstütze ich das Ganze, dass das an die Öffentlichkeit kommt, dass das begutachtet wird, dass da vor allen Dingen jetzt Ermittlungen stattfinden. Und ich hoffe, dass die Beweislage es hergeben wird, um dann auch eine verlässliche Aussage treffen zu können und nicht sagen zu müssen, wir müssen es wegen mangelnder Beweispflicht jetzt einstellen an der Stelle. Und dann wird ja auch immer noch gesagt, es wird immer nur wegen Fame gemacht. Aber tatsächlich ist es so, dass nur 3% der Angezeigten, also nicht der gesamten, sondern der angezeigten Vergewaltigungen sich als Falschbeschuldigungen herausstellen. Wenn man jetzt das Ganze mal vergleicht, dann sollte man immer der Frau, die die Beschuldigung ausspricht, erst einmal zuhören, glauben und das Ganze weiterzumachen.
Weil die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass sie nicht lügt, als dass sie lügt.
Genau, einmal das und natürlich, ja, hallo, da sagt jemand, mir wurde Gewalt angetan und du sagst, naja, du lügst bestimmt, ist auch einfach nicht das richtige Herangehen, ne? Sondern jemand äußert, mir wurde Gewalt angetan und dann muss das Ganze auch geklärt werden. Selbst wenn hier unten das nicht 3%, sondern 20% wären, selbst dann müsste man hingehen und müsste das Ganze aufarbeiten. Also das heißt, das sind auch Beschuldigungen, die nicht funktionieren. So, und dann hat sich der Christoph Schneider, der Drummer, zu Wort gemeldet und auch da mit einigen problematischen Aussagen. Grundsätzlich distanziert er sich. Er glaubt zwar nicht, dass Till Lindemann irgendwas gemacht hat. Aber er hat dann hier auch so Sätze drin wie, die Wünsche und Erwartungen der Frauen, die sich jetzt gemeldet haben, wurden wohl nicht erfüllt. Und dann muss ich sagen, Alter, du hast nichts verstanden. Also, da sind Frauen, die sagen, ich wurde hier mindestens belästigt, aber die Vorwürfe gehen ja weiter bis K.O.-Tropfen und so. Und das hat schon nichts mehr mit Wünschen und Erwartungen zu tun. Also mein Wunsch wäre ich da in dem Backstage-Bereich auf so einer Party, wäre, dass ich kommen und gehen kann, wann ich will, dass ich trinken kann, was nicht vergiftet ist und dass ich zu nichts gezwungen werde, was ich nicht möchte, sondern da mich unterhalten kann, mal ein Foto machen kann, vielleicht ein bisschen tanzen kann und dann auch wieder gehen kann. Womit ich nicht rechnen würde, ist, dass in meinem Drink ein K.O.-Tropfen ist und ich dann zu Sachen gezwungen werde, zu denen ich keine Lust habe und dann, und das sagt er dann später auch, tatsächlich eine Hürde habe, um aus diesem Bereich wieder rauszugehen. Also er schreibt jedem Gast, im Backstage-Bereich steht es frei, wieder zu gehen. Er muss vielleicht kurz warten, um von einem Security sicher zum Ausgang gebracht zu werden. Also das heißt, wenn ich in diesem Backstage-Bereich bin, muss ich einer Security Bescheid sagen, dass ich gehen will, oder ich muss jemand anderem Bescheid sagen, die dann der Security Bescheid sagt. Das ist nicht barrierefrei, sondern da sind Barrieren aufgebaut, die es schwer machen, aus diesem Bereich wieder rauszugehen.
Ja, ich fand es aber auch schlimm ganz am Anfang von diesem Statement, dass er sagt, dass sie sich voneinander distanziert haben als Band und dass es quasi Parallelpartys gibt. Die offiziellen Aftershow-Partys und die Partys von Till, wo er keine Ahnung von hat. Wo ich mir einfach denke, ey, wie kannst du dich so aus der Verantwortung stehlen und sagen, ja, bei uns passiert nichts bei den offiziellen Partys, aber was er da macht, weiß ich jetzt auch nicht genau. Gell? Das, ich mir denke, ey, ihr seid eine Band, ihr verdient zusammen einen Arsch voll Geld, ihr habt zusammen Erfolg. Und dann zu sagen, ja, der hat sich in den letzten Jahren von mir distanziert oder von uns distanziert, was wirft das denn für ein Bild irgendwie nach außen? Ich meine, ich kann jetzt auch nicht sagen, Mike, wir beide haben jetzt hier irgendwie unser Unternehmen und was du machst, weiß ich jetzt auch nicht so genau, dann stehe ich nicht mit in Verantwortung. Also, wenn man ein gemeinsames Ding macht, dann hat man auch gemeinsam Verantwortung zu übernehmen und wenn da tatsächlich was passiert, dann kann er mir nicht erzählen, dass er immer nur auf seinen Aftershow-Partys auf den offiziellen sitzt und da überhaupt nie irgendwas passiert und er nichts mitkriegt davon, was auf den Parallel-Aftershow-Partys passiert. Also, unmöglich, finde ich das.
Vor allen Dingen schreibt er, also der letzte Satz, den er schreibt, oder die beiden vorletzten Sätze sind, ich wünsche mir ein ruhiges, besonderes Reflektieren und Aufarbeiten, auch in unserer Band, und zwar alle gemeinsam, zu sechst, wir stehen zusammen. Ne? Also, ist schon ganz klar, da ist ein deutlicher Widerspruch von dem Anfang zum Ende hinweg. Ich finde es schwierig, ich hoffe, dass die Ermittlungen entsprechend gut voranschreiten und dass hier auch wirklich Licht ins Dunkel gebracht wird und nicht gesagt wird, ab irgendeinem Punkt, okay, es ist zu dunkel, wir finden nichts und deswegen stellen wir das Ganze ein. Marielle, wie geht's dir jetzt nach dieser Folge?
Ich bin irgendwie deprimiert, aber ich bin auf der anderen Seite auch total froh, dass diese Artikel in den letzten Wochen Thema waren, dass ja so eine breite Öffentlichkeit auch darüber diskutiert, weil ich finde, noch viel schlimmer, als darüber zu lesen, darüber zu hören und sich darüber Gedanken zu machen, ist, wenn es verborgen bleibt. Weil es ist ja, wie es ist. Die Sachen finden leider statt. Und viel schlimmer ist es, wenn nicht darüber geredet wird und wenn es nicht rauskommt quasi. Und von daher bin ich irgendwie auch ein bisschen froh, dass diese Dinge im Moment Thema sind in den Medien und vor allem in den großen Medien. Und ich hoffe einfach, dass das tatsächlich einen kleinen Beitrag leistet, dass sich was verändert. Das ist einfach meine Hoffnung, damit ich nicht deprimiert rausgehen muss. Und bei dir?
Ja, also ich bin auch froh, dass das alles insgesamt relativ viel Aufmerksamkeit bekommen hat, dass es auf allen Plattformen, tatsächlich auch auf LinkedIn und Co. Thematisiert und diskutiert wird. Ich wünsche mir gerade von der männlichen Seite unserer Gesellschaft etwas mehr oder deutlich mehr, nicht etwas mehr, so deutlich mehr Offenheit dazu zu hören und davon zu lernen, damit diese Meldungen immer weniger werden und zwar nicht, weil man nicht mehr drüber redet, sondern weil weniger stattfindet, worüber es sich lohnt oder worüber eine Meldung stattfinden muss. Das wäre mein Wunsch dafür und dann bewegen wir uns in die richtige Richtung.